Kapitel 27. Wer ist mein Nächster? Nach Lukas 10, Verse 25 bis 37. Die Frage, wer eigentlich mein Nächster sei, verursachte unter den Juden endlose Streitgespräche. Über die Heiden und Samariter gab es keinen Zweifel. Das waren Fremde und Feinde. Aber wo sollte im eigenen Volk, wo zwischen den verschiedenen Gesellschaftsklassen, die Trennungslinie gezogen werden? Wen sollten der Priester, der Rabbiner, der Älteste als seinen Nächsten ansehen? Sie unterzogen sich das ganze Leben lang immer wieder reinigenden Zeremonien und lehrten, dass die Berührung mit der unwissenden und unüberlegten Menge eine Befleckung verursachte, die nur mühsam beseitigt werden könne. Sollten sie denn solche Unreinen wirklich als ihre Nächsten betrachten? Diese Frage beantwortete Christus mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Er zeigte, dass unser Nächster nicht nur der ist, der zu unserer Gemeinde oder zu unserem Glauben gehört, und dass es auch nicht auf Rasse, Hautfarbe oder Gesellschaftsklasse ankommt. Der Nächste ist jeder Mensch, der unsere Hilfe braucht. Jeder, den der Widersacher verwundet und zerschlagen hat, ist unser Nächster. Mit anderen Worten, jeder, der Gottes Eigentum ist. Den Anlass zu dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter bot die Frage eines Rechtsgelehrten an Jesus. Als der Heiland lehrte, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Die Pharisäer hatten ihn zu dieser Frage bewogen, weil sie hofften, Christus mit seinen eigenen Worten fangen zu können. So lauschten sie begierig seiner Antwort. Der Heiland ließ sich jedoch auf keine Auseinandersetzung ein, sondern zwang den Fragesteller, selbst die Antwort zu geben. Was steht im Gesetz geschrieben? Fragte Jesus ihn. Wie liesest du? Die Juden beschuldigten den Herrn noch immer, das Gesetz vom Sinai leicht zu nehmen. Doch er machte die Frage der Seligkeit vom Halten der Gebote Gottes abhängig. Der Gesetzeskundige erwiderte: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Christus bestätigte: Du hast recht geantwortet. Tue das, so wirst du leben. Der Schriftgelehrte war mit dem Standpunkt und Handeln der Pharisäer nicht zufrieden. Er hatte die Schrift studiert mit dem Bemühen, ihre wahre Bedeutung zu ergründen. Die Sache lag ihm wirklich am Herzen und seine Frage, was muss ich tun, war ganz aufrichtig gemeint. In seiner Antwort ging der rechtskundige Mann bezeichnenderweise auf die Menge der Zeremonial- und Ritualgesetze überhaupt nicht ein, denn denen legte er keinen Wert bei. Dafür stellte er die beiden wichtigen Grundsätze heraus, in denen das ganze Gesetz und die Propheten hängen. Mit der Billigung dieser Antwort gewann der Heiland an Boden gegenüber den Rabbinern, denn die konnten es ihm schwerlich zum Vorwurf machen, wenn er gut hieß, was ein Gesetzeserklärer vor ihm gesagt hatte. Gottes Gesetz eine Einheit. Tue das, so wirst du leben, antwortete Christus. In all seinen Reden wies er immer wieder darauf hin, dass das Gesetz eine göttliche Einheit sei und dass man unmöglich das eine Gebot halten, das andere aber brechen könne. Denn in allen ist ein und derselbe Grundsatz wirksam. Das Schicksal des Menschen hängt ab von seinem Gehorsam dem heiligen Gesetz gegenüber. Christus wusste, dass niemand dem Gesetz aus eigener Kraft gehorsam sein kann. Er wollte den Schriftgelehrten, zu klarerem, kritischerem Forschen anregen, sodass er die Wahrheit finden könne. Nur, wenn wir die Kraft und Gnade Christi annehmen, können wir die Gebote halten. Nur im Glauben an seine Sühnung der Sünde ist es uns gefallenen Menschen möglich, Gott von ganzem Herzen und unseren Nächsten wie uns selbst zu lieben. Der Schriftgelehrte war sich völlig bewusst, weder die ersten vier noch die letzten sechs Gebote gehalten zu haben. Er fühlte sich überführt von Christi Worten. Doch anstatt seine Sünden zu bekennen, versuchte er, sie zu entschuldigen. Statt die Wahrheit anzuerkennen, wollte er zeigen, wie schwer erfüllbar das Gesetz sei. So hoffte er, einer Überführung auszuweichen und sich obendrein in den Augen der Leute zu rechtfertigen. Obwohl des Heilandes Worte die Nutzlosigkeit seiner Frage bewiesen hatten, der Fragesteller hatte sie ja selbst beantworten können, stellte der Gesetzeslehrer noch eine weitere Frage. Wer ist denn mein Nächster? Wieder vermied Christus es, sich in ein Streitgespräch hineinziehen zu lassen. Vielmehr antwortete er mit der Schilderung eines Ereignisses, an das seine Zuhörer sich noch gut erinnerten. So erzählte er: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Wer von Jerusalem nach Jericho reisen wollte, musste einen Teil der Wüste Judäas durchqueren. Der Weg führte durch eine wilde Felsschlucht hinab, in der Räuber ihr Unwesen trieben. Oft kam es dort zu Gewalttaten. Auch unser Reisender wurde an dieser Stelle überfallen, alles Wertvollen beraubt und dann halbtot am Wegrande liegen gelassen. Als er dort so lag, kam ein Priester desselben Weges, der sah, dass sich der Verwundete in seinem Blut wälzte, ließ ihn aber ohne Hilfe liegen. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Kurz darauf zog ein Levit daher. Neugierig hielt er an und betrachtete den Leidenden. Er wusste genau, was zu tun war. Doch diese Pflicht war nicht angenehm. Er wünschte, nie hier vorbeigekommen zu sein und nie den Verletzten gesehen zu haben. So redete er sich ein, er habe mit der Sache nichts zu tun. Und so ging auch er vorüber. Doch ein Samariter, der dieselbe Straße zog und ebenfalls den Leidenden sah, tat das, was die anderen verweigert hatten. Freundlich und gütig nahm er sich des Verwundeten an. Und als er ihn sah, jammerte er ihn, und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Beide, der Priester wie auch der Levit, nannten sich fromm. Doch der Samariter zeigte, dass er wahrhaft bekehrt war. Ihm fiel es durchaus nicht leichter als dem Priester und dem Leviten, den Dienst zu verrichten, aber er bewies eben in Sinn und Tat, dass er im Einklang mit Gott lebte. Christus legte mit diesem Gleichnis die Grundsätze des Gesetzes auf einprägsame Weise klar. Gleichzeitig zeigte er seinen Zuhörern, dass sie diese Grundsätze nicht verwirklicht hatten. Was er sagte, war so deutlich, dass den Anwesenden keine Handhabe zu Spitzfindigkeiten oder Kritteleien blieb. Auch der Gesetzesgelehrte fand keinen Ansatzpunkt für eine Kritik. Ja, sogar sein Vorurteil über Christus war verschwunden. Nicht völlig jedoch hatte er seinen nationalen heimlichen Groll gegen den Samariter überwunden. Er vermied es nämlich, ihn beim Namen zu nennen. Auf die Frage Christi: Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Antwortete er: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So gehe hin und tue desgleichen. Erweise denen, die in Not sind, die gleiche Liebe und Güte. Damit beweist du, dass du das ganze Gesetz hältst. Der wahre Gottesdienst. Die grundlegende Verschiedenheit zwischen Juden und Samaritern war religiöser Natur. Es ging um die Frage, worin wahrer Gottesdienst bestehe. Die Pharisäer ließen an den Samaritern nichts Gutes. Sie überhäuften sie mit den schlimmsten Flüchen. Die Abneigung zwischen den beiden Völkern war so ausgeprägt, dass es dem samaritischen Weib überaus befremdlich erschien, als Christus sie um einen Trank bat. Sie fragte: Wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Der Evangelist setzt hier erklärend hinzu: Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Als die Juden voll von mörderischem Hass gegen Christus sich im Tempel erhoben, um ihn zu steinigen, da wussten sie, diesen Hass nicht treffender auszudrücken als mit den Worten: Sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen bösen Geist hast? Dennoch missachteten der Priester und der Levit den überaus wichtigen Dienst, den Gott ihnen befohlen hatte, und überließen es einem verhassten, verachteten Samariter, für einen ihrer Landsleute zu sorgen. Der Samariter erfüllte das Gesetz: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Er erwies sich damit als rechtschaffener als seine Verächter. Unter Einsatz seines Lebens behandelte er den Verwundeten wie seinen Bruder. Darin stellt er Christus dar, der für uns eine wahrhaft übermenschliche Liebe an den Tag legte. Als wir zerschlagen und am Sterben waren, erbarmte er sich unser, ging nicht an uns vorüber, um uns hilf- und hoffnungslos dem Verderben zu überlassen. Er blieb nicht in seinen heiligen, glücklichen Wohnungen, wo er vom ganzen himmlischen Herr geliebt wurde, sondern machte unsere menschliche Sache zu der seinen. Ja, er starb sogar, um seine Feinde zu retten, und betete für seine Mörder. Zu seinen Nachfolgern sagte er unter Hinweis auf dieses sein eigenes Beispiel: Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Der Priester und der Levit waren zur Anbetung in dem Tempel gewesen, dessen Dienst von Gott selbst bestimmt worden war. Die Teilnahme an diesem Dienst war ein großes und erhabenes Vorrecht, und der Priester und der Levit spürten, dass es unter ihrer Würde war, einem unbekannten Leidenden am Wegesrand zu dienen, nachdem sie so geehrt worden waren. So vernachlässigten sie die besondere Gelegenheit, die Gott ihnen als seine Mitarbeiter angeboten hatte, um einen Mitmenschen zu segnen. Auch heute begehen viele einen ganz ähnlichen Fehler. Sie unterscheiden zwei Arten von Pflichten. Die erste umfasst alle jene großen Dinge, die vom Gesetz Gottes gefordert werden. Pflichten der anderen Art sind lauter Kleinigkeiten, bei deren Vielzahl das Gebot »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« leicht überhört wird. Diesen Wirkungsbereich überlässt man der eigenen Laune und ist damit von Stimmungen und Neigungen abhängig. Das aber schädigt den Charakter und stellt zudem den Glauben Christi der Welt völlig falsch dar. Manche Leute meinen, es tue ihrer Würde Abbruch, der leidenden Menschheit zu dienen. Viele schauen gleichgültig oder verächtlich auf jene, die den Tempel ihrer eigenen Seele zerstört haben. Andere wiederum finden eine treffliche Begründung, warum sie sich nicht um die Notleidenden kümmern können, im Hochgefühl für die Sache Christi zu arbeiten und dabei Wichtiges zu schaffen. Halten sie es für ganz unmöglich, extra anzuhalten, um den Elenden und Betrübten Beachtung zu schenken. Es kann sogar vorkommen, dass sie um ihres vermeintlich großen Werkes willen die Armen unterdrücken, in schwierige, quälende Verhältnisse bringen, ihnen ihre Rechte rauben und ihre Nöte geringschätzig abtun. Und bei alledem meinen sie, der Fortschritt der Sache Christi rechtfertige ein solches Verhalten? Viele sehen einen Bruder oder Nachbarn gegen widrige Umstände ankämpfen, ohne ihm beizustehen. Und weil sie sich Christen nennen, kann jener zu der Ansicht kommen, ihre kaltherzige Selbstsucht sei ein Wesenszug Christi. Weil seine berufenen Diener nicht mit dem Herrn zusammenwirken, verlieren ihre Mitmenschen einen großen Teil der Liebe Gottes, der ihnen sonst durch sie zuströmen würde, und viel Lob und Dank aus Herz und Mund, der zu Gott aufsteigen sollte, wird im Keim erstickt. So wird Gott des Ruhmes beraubt, der seinem Namen gebührt, ebenso der Seelen, für die Christus starb, um sie in sein Reich einzuführen, damit sie in seiner Gegenwart ewig leben können. Die Bewährung des Glaubens. Die göttliche Wahrheit übt nur geringen Einfluss auf die Welt aus. Dabei könnte sie durch unser Tun und Lassen zu einer großen Macht werden. Bloßes Bekennen zu einer Glaubenslehre findet sich häufig, hat aber kaum Gewicht. Wenn wir behaupten, Nachfolger Christi zu sein und jeder Wahrheit des Wortes Gottes zuzustimmen, so nützt das unserem Nächsten überhaupt nichts, falls unser Glaube sich nicht im Alltag bewährt. Unser Bekenntnis mag hoch wie der Himmel sein, es rettet weder uns noch unsere Mitmenschen, wenn wir nicht wahrhaft Christen sind. Ein rechtes Beispiel ist der Welt mehr Nütze als alles bloße Bekennen. Selbstsüchtiges Handeln kann der Sache Christi in keiner Weise dienen, denn er hat die Sache der Unterdrückten und Armen zu der seinen gemacht. In den Herzen seiner vorgeblichen Nachfolger herrscht Mangel an der erbarmenden Liebe Jesu, einer Liebe zu denen, die er für wert genug hielt, sein Leben zu ihrem Heil dahinzugeben. Diese Menschen sind ungleich wertvoller als irgendeine andere Gabe, die wir Gott bringen können. Alle Kraft auf ein anscheinend großes Werk zu verwenden, dabei aber die Bedürftigen zu vergessen oder das Recht des Fremdlings zu schmälern, das ist kein Dienst, dem Gott zustimmen könnte. Wahrhaft geheiligt durch das Wirken des Heiligen Geistes ist der Mensch, der das Wesen Christi in sich aufnimmt. Das ist die frohe Botschaft. Christus lebt in mir als der eigentlich handelnde Grundbestandteil des Lebens. So können wir die Gnade Christi im Charakter offenbaren und in guten Werken ausleben. Kein Bereich des praktischen Lebens liegt außerhalb der Zuständigkeit der Grundsätze des Evangeliums. Alles christliche Handeln und jede christliche Erfahrung muss das Leben Christi widerspiegeln. Gottseligkeit kann nur auf Liebe gegründet sein. Ganz gleich, wie das Bekenntnis lautet. Ein Mensch liebt nur dann Gott wirklich, wenn er auch seinen Bruder selbstlos liebt. Diesen Geist können wir aber nie dadurch erwerben, dass wir versuchen, andere zu lieben. Wir brauchen vielmehr die Liebe Christi im Herzen. Wenn das eigene Ich in Christus aufgeht, dann quillt Jesu Liebe unwillkürlich hervor. Die christliche Charaktervollkommenheit ist erreicht, wenn der Drang, anderen zu helfen und zum Segen zu sein, ständig in uns wach ist. wenn der Sonnenschein des Himmels unser Herz erfüllt und auch aus unserem Antlitz strahlt. Ein Herz, in dem Christus wohnt, kann nicht ohne Liebe sein. Wenn wir Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, dann lieben wir auch alle, für die Christus starb. Wir können nicht Gott nahe kommen, ohne zugleich auch den Menschen nahe zu kommen. Denn in ihm, der auf dem Throne des Weltalls sitzt, sind Gottheit und Menschheit vereint. Sie sind mit Christus verbunden. So sind wir auch mit unseren Mitmenschen verbunden, durch die goldene Kette der Liebe. Dann werden das Mitleid und die Barmherzigkeit Christi in unserem Leben offenbar werden. Wir warten dann nicht, bis die Armen und Elenden zu uns gebracht oder bis wir angefleht werden, mit dem Leid anderer mitzufühlen. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, den Bedürftigen und Unglücklichen zu dienen, so wie es ganz natürlich zum Wesen Christi gehörte, allenthalben Gutes zu tun. Wenn Liebe und Mitleid sich regen und der Mensch das Verlangen spürt, anderen zu helfen und ihnen zum Segen zu sein, dann ist das ein Zeichen für das Wirken des Heiligen Gottesgeistes. Im dunkelsten Heidenland haben Menschen, ohne je etwas von Gottes geschriebenem Gesetz gehört zu haben, ja, ohne sogar den Namen Christi je vernommen zu haben, sich doch seiner Diener freundlich angenommen und sie unter Einsatz ihres eigenen Lebens geschützt. So etwas beweist das Wirken einer Gotteskraft. Der Heilige Geist pflanzt auch dem Heiden die Gnade Christi ins Herz und weckt in ihm ein Mitgefühl wider seine Natur und Erziehung. Das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen, scheint in seine Seele und führt ihn, wenn er ihm folgt, zum Reich Gottes. Gott findet seinen Ruhm darin, aufzurichten, was gefallen, und zu trösten, was betrübt ist. Sobald nun Christus in einem Menschenherzen wohnt, wird er sich dort in gleicher Weise kundtun. Wo immer der Glaube Christi wirkt, schenkt er Segen und verbreitet er Licht. Vor Gott gibt es keinen Unterschied der Nationalität, Rasse oder Gesellschaftsklasse. Er ist der Schöpfer aller Menschen. Sie alle bilden ja durch die Schöpfung und durch die Erlösung eine einzige Familie. Christus kam, um jene Scheidewand niederzuwerfen und alle Räume des Tempels zu öffnen, so dass jedermann ungehinderten Zutritt zu Gott habe. Seine Liebe ist so weit, so tief, so voll, dass sie überall hindringt. Sie reißt die Seelen, die sich durch Satans Täuschungen betören ließen, aus dem Einflussbereich des Bösen und bringt sie zum Throne Gottes, den der Regenbogen der Verheißung überspannt. In Christus gibt es weder Juden noch Griechen, weder Knecht noch Freie, denn sie alle sind einander und ihm nahe geworden durch das Blut Christi. Trotz aller unterschiedlichen Glaubensauffassungen muss der Hilferuf jedes leidenden Menschen gehört und befolgt werden. Wo es um des Glaubens willen zu einer Verbitterung gekommen ist, kann persönlicher Einsatz viel Gutes wirken. Liebendes Dienen vermag Vorurteile niederzubrechen und Seelen für Gott zu gewinnen. Wir müssen einen Blick für die Sorgen, Schwierigkeiten und Nöte der anderen haben und überhaupt an den Freuden und Leiden von Reich und Arm, hoch und niedrig Anteil nehmen. Christus spricht: Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Überall in unserer Nachbarschaft gibt es arme, geplagte Menschen, die Worte des Mitleids und hilfreiche Taten brauchen. Da sind Witwen, die auf Güte und Beistand warten, und Waisen, die Christus seinen Nachfolgern als ein Vermächtnis von Gott anvertraut hat. Manchmal kümmert sich niemand um sie, so zerlumpt ungebildet und unansehnlich sie auch sein mögen, sie sind doch Gottes Eigentum, sind teuer erkauft und in seinen Augen nicht weniger kostbar als wir. Auch sie gehören zu Gottes großer Familie, und die Christen sind als Haushalter für sie verantwortlich. Gott sagt, er werde ihre Seelen von unserer Hand fordern. Sei deinem Nächsten ein Bruder. Die Sünde ist das größte aller Übel. Schon deshalb muss es unsere Aufgabe sein, den Sündern beizustehen. Doch nicht allen ist auf gleiche Weise zu helfen. Viele verheimlichen ihren Seelenhunger. Ihnen würde ein freundliches Wort oder eine gute Tat als Zeichen dafür, dass sie nicht vergessen sind, große Erleichterung bringen. Andere sind in tiefster Not, ohne es überhaupt zu wissen. Sie bemerken gar nicht ihren schrecklichen Seelenzustand. Aber Tausende sind so tief in Sünde versunken, dass sie den Sinn für das Ewige völlig verloren und ihre Gottähnlichkeit eingebüßt haben. Ja, sie wissen kaum, dass auch für sie die Möglichkeit der Errettung besteht. Sie glauben weder an Gott, noch schenken sie Menschenvertrauen. Viele von ihnen sind nur durch Handlungen uneigennütziger Freundlichkeit zu erreichen. Da gilt es zuerst, die leiblichen Bedürfnisse zu stillen. Man muss sie ganz einfach speisen, waschen und ordentlich kleiden. Wenn sie schließlich den Erfolg solch selbstloser Liebe sehen, wird es ihnen leichter fallen, an die Liebe Christi zu glauben. Viele irren aber auch umher und fühlen dabei ihre Schande und Torheit ganz genau. Sie starren immer nur auf ihre Verfehlungen und werden allmählich zur Verzweiflung getrieben. Auch um solche Menschen müssen wir uns kümmern. Wer gegen den Strom schwimmen muss, wird von der ganzen Gewalt des Wassers zurückgetrieben. Reich du ihm deine helfende Hand, wie Jesus es tat, als Petrus versank. Sprich hoffnungsvolle Worte zu ihm, die sein Vertrauen stärken und seine Liebe wecken. Dein geistlich kranker Bruder braucht dich, so wie du einst die Liebe eines Bruders gebraucht hast. Er ist auf die Erfahrung eines Menschen angewiesen, der einst genauso schwach wie er gewesen ist und ihm daher Verständnis und Hilfe gewähren kann. Gerade das Bewusstsein unserer eigenen Schwäche muss uns anspornen, anderen zu helfen. Nie dürfen wir an einem leidenden Mitmenschen vorübergehen, ohne zu versuchen, ihm von jenem Trost mitzuteilen, mit dem Gott auch uns getröstet hat. Gemeinschaft mit Christus, persönliche Verbindung zum lebendigen Heiland, rüsten Herz, Seele und Sinn mit der Kraft aus, über die niedere Instinkte zu triumphieren. Erzähl dem irrenden Wanderer, dass ihn die Hand des Allmächtigen aufrecht halten will und dass Christus in seiner unendlichen Menschenliebe mit ihm fühlt. Gerade einem solchen Menschen genügt es ja nicht, nur allgemein an Recht und Macht zu glauben, an Dinge also, die kein Mitleid empfinden und keinen Hilferuf vernehmen können. Nein, er braucht eine gütige Hand, die er umklammern, und ein liebevolles Herz, dem er sich anvertrauen kann. Wir sollen ihn immer wieder in dem Gedanken bestärken, dass Gott ihn nie verlässt, sondern stets erbarmend auf ihn blickt. Lehre ihn, an einen Vater zu denken, dessen Herz über die Sünde Schmerz empfindet, dessen Hand noch immer ausgestreckt ist und dessen Stimme lockt. Es sei denn, sie suchen Zuflucht bei mir und machen Frieden mit mir. Ja, Frieden mit mir. Bei dieser Tätigkeit hast du unsichtbare Helfer. Engel vom Himmel begleiteten den Samariter, der für den verwundeten Fremden sorgte. Und Engel vom Himmel stehen auch allen anderen bei, die Gott an ihrem Nächsten dienen. Christus selbst ist dein Mitarbeiter. Er ist der Heiland der Welt. Unter dessen Leitung du ungeahnte Erfolge erleben wirst. Von deiner Treue bei dieser Arbeit hängt nicht nur das Wohlergehen derer, sondern dein eigenes ewiges Schicksal ab. Christus möchte alle, die es wollen, zur Gemeinschaft mit sich erheben, so dass sie eins mit ihm werden, wie er eins mit dem Vater ist. Er lässt uns mit Leid und Unglück in Berührung kommen, um uns aus unserer Selbstsucht herauszureißen. Er möchte in uns seine Charaktereigenschaften reifen lassen. Mitleid, Güte und Liebe. Nehmen wir seinen Dienst an, so treten wir in seine Schule ein, die uns für die himmlischen Wohnungen vorbereitet. Lehnen wir ihn aber ab, so stoßen wir damit auch seine Unterweisung zurück. Wählen also die ewige Trennung von seiner Gegenwart. Wirst du in meinen Wegen wandeln, spricht der Herr, so will ich dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen. Zutritt also zu den Engelscharen, die seinen Thron umgeben. Durch unser Zusammenwirken mit himmlischen Wesen in ihrer Tätigkeit auf Erden bereiten wir uns darauf vor, einst im Himmel mit ihnen zusammenzuleben. Dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil ererben sollen. Engel also werden im Himmel jeden willkommen heißen, der wie Christus auf Erden nicht lebte, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. In dieser seligen Gemeinschaft erfahren wir dann, zu unserer ewigen Freude, was alles in der Frage eingeschlossen ist. Wer ist denn mein Nächster?